Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Meier. Schönen guten Tag. Nach dem Tod einer Schwangeren und ihres Babys durch ein verunreinigtes Glukosepräparat sind heute 3 Apotheken in Köln geschlossen worden. Wir informieren Sie gleich darüber. Das Berliner Abgeordnetenhaus erhöht sich die Diäten um 60%. Was genau dahinter steckt, das kläre ich gleich mit unserer Landeskorrespondentin. Und in unserer Serie zum 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls erinnert sich unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, wie er als DDR-Flüchtling zum Mauerfall nach Berlin zurückkehrte. Wir haben in dieser Woche bereits darüber berichtet. In Köln ist eine schwangere Frau nach der Einnahme eines Glukosemittels gestorben, ebenso ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind. Der Fall sorgt für Trauer und Fassungslosigkeit, denn das Glukosepräparat wird standardmäßig als Kassenleistung schwangeren Frauen verabreicht, als Bestandteil eines Tests auf Schwangerschaftsdiabetes. Eine große Ermittlungskommission hat die Arbeit aufgenommen, denn im Glukosemittel, das die Schwangere aus der Apotheke besorgt hatte, befand sich eine giftige Substanz. Die Apotheke durfte in den letzten Tagen keine selbstgemischten Arzneimittel mehr verkaufen. Es gab eine Warnung der Polizei an alle Kunden. Heute nun sind von den Behörden 3 Apotheken in Köln geschlossen worden. Unsere Reporterin Vivian Leue verfolgt den Fall. Sie war gerade im Gesundheitsministerium in Düsseldorf, wo der Minister eine Stellungnahme abgegeben hat. Frau Leue, was haben Sie Neues erfahren? Warum sind die Apotheken jetzt dicht?
Ja, diese 3 Apotheken gehören zusammen zu einem Verbund. In einer Apotheke ist dieses Glukosemittel, das dann später der Schwangeren verabreicht wurde, hergestellt worden, in einer anderen verkauft worden, dort also an die Schwangere direkt. Es wird aber in allen 3 Apotheken verkauft. Deswegen diese 3. Und weil noch unklar ist, das hat der Minister heute mehrfach gesagt, eben gerade, wie das Mittel verunreinigt wurde, dieses Glukosemittel, und ob die Gefahr eventuell noch immer besteht, dass weitere Medikamente, die verunreinigt sind, verkauft werden. Deswegen sind nun, also wegen der Gefahrenabwehr, diese 3 Apotheken geschlossen worden. Er sagte, er war nicht bereit, ein Restrisiko zu tragen. Und er sagte auch, man kann noch nichts ausschließen, also zum Beispiel auch nicht, ob Vorsatz im Spiel war. Und dann könnte es tatsächlich sein, weil beispielsweise auch alle Angestellten einer Apotheke in die anderen Apotheken Zugang haben, dann kann es eben auch sein, dass möglicherweise auch noch weitere Medikamente gefährlich sind.
Sie haben es gesagt, das Ermittlerteam ermittelt im Moment noch in alle Richtungen. Was weiß man denn mittlerweile?
Ja, es handelt sich tatsächlich bisher offiziell um eine Mordkommission, weil man im Grunde einfach nicht weiß, was dahinter steckt. Und dann ist diese ganze Personalmacht einer Mordkommission auch dahinter. Man weiß, dass diese Frau eben das Mittel nahm, sich schlecht fühlte und später, es gab eine Obduktion jetzt, die Ergebnisse sind da, an multiplem Organversagen starb. Das Baby, das in der 25. Schwangerschaftswoche noch per Notkaiserschnitt geboren wurde, starb auch an Organversagen, allerdings weiß man da jetzt noch nicht, ob das wegen dieses Mittels war oder weil es eben so früh geholt werden musste. Den Fall hatte dieser Frauenarzt der Schwangeren gemeldet und er erinnerte sich dann auch dann daran, dass 2 Tage vorher schon eine andere Frau über Übelkeit klagte und deswegen die Einnahme dieses Mittels abgebrochen hat. Jetzt wird auch geschaut, warum hat er denn da nicht schon die Behörden informiert. Er selbst sagt natürlich, da hat er an so etwas nicht gedacht. Der Apotheker hat sich mittlerweile auch geäußert. Er sagt, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Man weiß aber mittlerweile auch, was für ein Mittel es war. Es war wohl ein Narkosemittel. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien, auch der WDR. Und dieses ist dann halt in der Dosierung und dann auch noch für Schwangere tödlich.
Ohne nun also genau zu wissen, wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, bleibt ja die Frage, werden die Apotheken kontrolliert, beziehungsweise wie werden sie kontrolliert?
Ja, das war eben auch in der Pressekonferenz wirklich das große Thema für meine Kollegen und mich. Wie können solche Fälle eigentlich ausgeschlossen werden oder was gibt es da für Mechanismen? Und es ist so, dass normale Apotheken, und das war eine ganz normale Apotheke, wie wir sie an jeder dritten Straßenecke finden, alle 3 Jahre kontrolliert werden und das auch noch angemeldet. Dann wird kontrolliert, ob die hygienischen Bedingungen gut sind, ob wirklich alle auch entsprechende Fortbildungen haben oder das Personal auch Fachpersonal ist. Das passiert alle 3 Jahre. Und wenn die über mehrere Zeiträume hinweg gut laufen, diese Kontrollen, dann kann so ein Zeitraum auch mal auf 5 Jahre gestreckt werden. Lediglich Schwerpunktapotheken, die Krebs- oder HIV-Mittel verkaufen, werden einmal im Jahr kontrolliert. Aber da gab es, vielleicht erinnern Sie sich, in Bottrop einen Fall vor mehreren Jahren. Da hat ein Apotheker vorsätzlich Krebsmittel gepanscht, also verlängert. Insofern soweit verlängert, dass die Mittel nicht mehr wirksam waren. Und da hat sich im Grunde gezeigt, dass diese Kontrollen auch der Schwerpunktapotheken nicht ausreichen, weil das ist jahrelang nicht erkannt worden. Und Entschuldigung, letztlich hat eine Art Whistleblower, ein Insider, der dort gearbeitet hat, diesen Fall dann aufgebracht. Also man wird jetzt im Nachgang sicherlich schauen müssen, was kann man da noch verbessern, um die Kontrollen wirklich noch wirksamer zu machen.
Dankeschön. Vivien Leue war das zum Fall des Todes einer Schwangeren und ihres Babys in Köln. Das Berliner Abgeordnetenhaus, also das Parlament des Landes Berlin, beschließt heute eine Reform und eine erhebliche Erhöhung der Diäten, also der Bezüge der Abgeordneten. 60% mehr soll jeder Parlamentarier ab dem 1. Januar bekommen. Die Bezüge steigen von derzeit 3.944 Euro pro Monat auf 6.250 Euro pro Monat. Claudia van Laak ist unsere landespolitische Korrespondentin in Berlin. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Frau van Laak, die Abgeordneten beschließen ja eine sehr starke Erhöhung der Diäten. 60%. Wie kommt es dazu?
Es kommt dazu, weil sie nicht einfach mehr Geld bekommen, sondern sie erhöhen sich gleichzeitig ihre Arbeitszeiten. Also bislang war Berlin ja ein Teilzeitparlament, genau wie in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen ja auch. Und jetzt wird es quasi ein Vollzeitparlament. Das heißt, die Abgeordneten haben eben nicht mehr so viel Zeit wie bislang, neben ihrem Mandat noch einem Job nachzugehen. Und dann ist es ja folgerichtig höhere Arbeitszeit, höhere Einkünfte, dann werden eben auch die Diäten erhöht. Und das ist klar auch ein Aufreger, in erster Linie für den Bund der Steuerzahler. Er sagt nämlich, diese Parlamentsreform, die heute beschlossen werden soll, die sei inkonsequent und sagt, wenn ihr künftig ein Vollzeitparlament seid, dann reduziert doch bitte auch die Zahl der Mandate gleichzeitig. Zum Beispiel auf 90 schlägt der Steuerzahlerbund vor. Im Moment sind es auf dem Papier 130, in Wirklichkeit wegen der Überhangmandate 160. Und so wie der Bund der Steuerzahler sieht es auch die AfD. Und sie wird wohl am Nachmittag gegen die Parlamentsreform stimmen. Dafür stimmen SPD, Linke und Grüne, also die Regierungsfraktionen, und die Oppositionsfraktionen FDP und CDU.
Diätenerhöhungen sind ja immer auch ein heikles Thema. Kritik gibt es daran schon. Sie haben es berichtet. Können Sie vielleicht mal erklären, was bedeutet das, dass das Abgeordnetenhaus vom Teilzeit- zum Vollzeitparlament wird? Worin liegt konkret der Unterschied für die Abgeordneten?
Also bislang war es so, dass zum Beispiel die Plenardebatte, die heute stattfindet, die ist in der Regel um 19 Uhr zu Ende. Künftig wird es nicht mehr der Fall sein. Da muss auf jeden Fall bis 22 Uhr gearbeitet werden. Es wird auch mehr Plenarsitzungen geben, mehr und längere Ausschusssitzungen. Die waren bislang auf 2 Stunden beschränkt. Das sind künftig 3 Stunden. Und das bedeutet aber auch, das Ganze ist nicht mehr familienfreundlich und die Abgeordneten können nur noch bedingt nebenbei arbeiten. Das heißt, sie werden endgültig auch zum Berufspolitiker oder zur Berufspolitikerin. Und das hat nicht immer nur Vorteile. Also, wenn ich neben meinem Job als Parlamentarier ja auch noch Einblick habe in die Welt eines Unternehmens oder eine Anwaltskanzlei betreibe, das machen viele im Parlament, oder auch noch einen Job habe in einem Verband oder Verein, da bleibt ja auch mehr Bodenhaftung für die Parlamentarier. Das heißt, ich bekomme vielleicht auch die Konsequenzen der Politik, die ich beschließe, tagtäglich eher zu spüren. Und das hat eben auch Vorteile, aber eben auch Nachteile, weil ich nur Teilzeitpolitikerin bin oder Politiker.
Vielleicht nochmal zur Einordnung der Dimension dieser Diätenerhöhung. 3.944 Euro pro Monat bekommen die Abgeordneten zurzeit. Damit liegen sie, wenn man die Parlamente der anderen Bundesländer vergleicht, bei den Geringverdienern. Und nach der Reform schließen sie ins Mittelfeld auf. Woran liegt das überhaupt, dass das so unterschiedlich ist in den Ländern?
Na, das liegt zum einen daran, dass die einen Teilzeitparlamente sind, die anderen Vollzeitparlamente, also Bremen und Hamburg, auch noch ein Teilzeitparlament. Da sind die Diäten auch relativ niedrig. Und im Grunde kann das ja jedes Bundesland selber beschließen. Also reiche Bundesländer gönnen sich da höhere Diäten als ärmere in der Regel. Und was nicht vergessen werden sollte, man darf die Diäten ja nicht alleine sehen. Es kommen immer noch Aufwandsentschädigungen dazu, plus eine Summe für das Personal. Und was oft vergessen wird, das sind die Pensionszahlungen. Die sind oft sehr üppig. Also wer zum Beispiel 20 Jahre in dem Berliner Landesparlament angehört hat, also dem Abgeordnetenhaus, der oder die ist bereits mit 57 Jahren pensionsberechtigt.
Eine weitere Begründung für die Parlamentsreform, die heute ja aller Voraussicht nach beschlossen wird, lautet, das Berliner Abgeordnetenhaus solle professionalisiert werden. Jetzt mal aus Ihrer Sicht als landespolitische Beobachterin, ist das tatsächlich ein Problem bislang, also mangelnde Professionalität?
Also ich denke schon, und es geht ja da auch in erster Linie um eine Kontrolle der Regierung, eine wichtige Kontrolle der Regierung. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel derzeit 1200 unerledigte Vorgänge im Abgeordnetenhaus liegen, auf Halde sozusagen, weil die Parlamentarier bislang keine Zeit hatten, diese abzuarbeiten, dann kann man künftig schon von einer größeren Professionalisierung sprechen, glaube ich.
Claudia van Laak war das, Landeskorrespondentin aus Berlin zur Reform des Berliner Abgeordnetenhauses und der Erhöhung der Diäten.
»30 Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.«
Der 9. November 1989 war für viele ein einschneidendes Erlebnis, weshalb wir für unsere Serie unsere Korrespondenten gefragt haben, wie sie es damals erlebt haben. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt ist Christoph Richter. Er hat damals in Hamburg gelebt, nachdem er zuvor die DDR illegal verlassen hatte. Einfach so nach Berlin zu fahren, um am 9. November 1989 auf der Mauer zu stehen, war keine einfache Reise, denn es war gar nicht klar, ob die DDR-Grenzer ihn überhaupt durchgelassen hätten. Und die Konsequenzen waren nicht absehbar. Dennoch hat er sich zusammen mit einem Freund auf den Weg nach Berlin gemacht. Und mit ihm zusammen, mit diesem Freund, erinnert er sich daran.
Knut, du erinnerst dich noch? 9. November, ich war irgendwie arbeiten, kam nach Hause und irgendwann klopft es an meiner Tür. Und du sagst, hey, komm, die Mauer ist gefallen, wir müssen nach Berlin fahren. Und ich sage, hey, das können wir nicht so einfach tun. Das ist ziemlich unprickelnd. Ich bin abgehauen, habe die Armee total verweigert, wusste nicht, was dann passiert an der Grenze. Und du hast aber gesagt, müssen wir trotzdem machen. Warum eigentlich?
Naja, ich habe das natürlich zuerst mit dir verbunden, weil du natürlich von da gekommen warst und sozusagen der Bote aus dem anderen Universum warst.
Knut Ebeling ist heute Professor für Medientheorie an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Damals lebten wir in Hamburg. Er war Gymnasiast, ich habe als Buchhändler gearbeitet. Knut treffe ich nach Jahren an der Bernauer Straße in Berlin-Prenzlauer Berg wieder. Dort, wo noch ein Stück der Mauer steht, dort, wo die Teilung Berlins wenigstens museal noch erhalten ist. Berühmt geworden ist die Bernauer Straße durch das Foto eines Volkspolizisten, der kurz nach dem Mauerbau in voller Montur mit einem Sprung in den Westen flieht.
Es ist natürlich so, dass einen so ein Ort wie jetzt die Bernauer Straße irgendwie dann immer noch berührt und auch irgendwie anders berührt, wenn man diesen Moment irgendwie miterlebt hat, nämlich den Wegfall der Mauer.
Kennengelernt habe ich Knut noch in Ost-Berlin über eine westdeutsche Kirchengemeinde. Später, nachdem ich in Hamburg gestrandet bin, war es Knuts Familie, die mir Unterschlupf bot. Daraus entstand eine Freundschaft und Verbundenheit. Aufgrund meiner Flucht und der Tatsache, dass ich Mitte der 1980er Jahre in der DDR die Armee total verweigert hatte, war ich in der DDR, wenn man so will, zum Staatsfeind geworden. Ein Besuch in der Ex-Heimat war daher unmöglich. Und wenn ich von Hamburg nach West-Berlin wollte, konnte ich nur per Flugzeug reisen. Jetzt, im November 1989, einfach mal mit dem Auto auf der Transitautobahn durch die DDR zu fahren, um beim Mauerfall in Berlin mit dabei zu sein. Undenkbar. Doch Knut überredete mich.
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir dann schlussendlich gefahren sind. Ich dich dann wohl irgendwie überzeugt habe oder so, dass das irgendwie eine ungefährliche Aktion ist, die man einfach so machen kann und die wir jetzt unbedingt machen müssen.
Aber wissen konntest du es ja auch nicht.
Naja, als jetzt, sage ich mal, Wessi hatte man ja so nicht die Idee, dass das irgendwie gefährlich sein könnte. Was soll daran schon gefährlich sein, jetzt irgendwie nach Berlin zu fahren und da sich irgendwie die Ereignisse anzuschauen? Also aus der Westperspektive hatte man ja gar nicht die Idee, dass das irgendwie ein Problem sein könnte.
Eingeklemmt sitze ich am 9. November spätabends in einem klapprigen Auto. Je näher wir uns aber auf der A24 von Hamburg kommend, dem früheren Grenzübergang Gudow-Zarrentin nähern, umso nervöser bin ich. Mein Zustand pendelt anfangs zwischen Trance und Panik. Später rast mein Herz nur noch. Es kreisen die Gedanken wirr im Kopf. Lässt man mich passieren? Schickt man mich zurück? Oder werde ich mich am Ende in einer Zelle wiederfinden, während andere in Berlin den Mauerfall feiern? Aber
die haben dich da einfach durchgelassen. Die haben uns alle durchgelassen. Wir waren ja so 5 Leute in einem Wagen, glaube ich.
In so kleinen Golf.
In einem Fiat Panda oder was.
Nach nur 3 Stunden stehen wir, mein Kumpel Knut Ebeling und ich, nachts am Brandenburger Tor und oben auf der Mauer. Mit Blick in Richtung Ost-Berlin, in der Ferne schimmert das Rote Rathaus und der Fernsehturm. Von der Mauer herab konnten wir in den Todesstreifen und den Grenzern, die nur noch hilflos waren, süffisant und überlegend lächelnd in die Augen schauen.
Erstmal aufgekratzt, aufgekratzt. Bedeutsam irgendwie, aber man konnte es auch nicht so wirklich einschätzen. Also ich konnte es nicht. Ich war ein Abiturient, der nichts Historisches erlebt hatte irgendwie und der mal guckt, was da so los ist und der dann erstmal auch nicht über seinen Tellerrand gucken konnte oder so, außer zu sehen, dass da irgendwas Großes los war oder so und ja.
In den Osten gegangen bin ich in der Nacht des Mauerfalls jedoch nicht. Zu groß war die Angst, dass sich die Mauer hinter mir wieder plötzlich hermetisch schließt. Mit der DDR hatte ich persönlich abgeschlossen. Damit wollte ich damals nichts mehr zu tun haben von dem System, das mir die Zukunft komplett verbaut und verrammelt hatte. Das Abitur konnte ich nur auf dem zweiten Bildungsweg machen. Zum Studium hat man mich erst gar nicht zugelassen, wegen der Armee-Totalverweigerung, wegen Renitenz, weshalb die Staatssicherheit auch einen Operativvorgang über mich angelegt hatte, Titel Aussteiger. Die DDR war für mich der Inbegriff von Spießertum. Draußen gibt's nur Kännchen, sie werden platziert und Plaste und Elaste aus Schkopau. Das Leben war am Ende nur noch Stillstand. Ende der 1980er Jahre bin ich deshalb aus der DDR abgehauen, wollte das Leben in vollen Zügen genießen und landete in Hamburg.
Das Einzige, was ich da sagen kann, dass du für mich da irgendwie eine wichtige Figur warst. Weil du warst natürlich sozusagen die Person, der Freund, der aus der DDR weggegangen war, bei uns gelandet war. Du warst irgendwie so der Mensch aus dem anderen System, so ein bisschen wie ein Außerirdischer, dessen Existenz man gar nicht richtig fassen konnte. Als die Mauer dann fiel, hattest du dann diese paradoxe Position.
Weil ich beide Seiten kannte, oder?
Weil du beide Seiten gekannt hattest und weil du die beiden Dimensionen in dir hattest, weil du ja diese Paradoxie der Mauer gelebt hattest, die dann irgendwie fiel.
Der 9. November 1989, mit dem Mauerfall sofort zurück in den Osten. Aus heutiger Sicht schon eine verrückte Reise. Und es war eine Nacht des Lächelns, der Freude und des Umarmens, so wie es Berlin und das Land nie wieder erlebt hat. Eine Party, ein historischer Moment, den ich niemals missen will.
Erinnerungen von unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter. Unsere Serie zum Mauerfall läuft noch bis November, immer dienstags und donnerstags. Die gesendeten Beiträge können Sie nachhören und nachlesen unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Es nähern sich die Nachrichten und danach gibt es Campus und Karriere. Da geht es um die Hebammenausbildung, die akademisch werden soll. Und wir von Deutschland heute verabschieden uns. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage danke fürs Zuhören.